Kulturradio vom RBB. Das Gespräch.
Dazu begrüßt Sie Lydia Lange. Ich möchte heute ein Gespräch über das Leben vor dem Sterben führen. Vor kurzem habe ich erlebt, wie eine liebe alte Freundin verstorben ist. Sie hatte das Glück, in ihrer vertrauten Wohnung bleiben zu können, umgeben von ihrer Familie. Das war möglich, weil es eine Palliativärztin gab, die sie betreut hat. So konnte sie ihre letzten Monate ohne Schmerzen oder andere qualvolle Symptome verbringen. Das war ein Geschenk für sie und auch für uns, ihre Umgebung. Mehr über die Palliativmedizin habe ich von der jungen Ärztin Hanna Haberland erfahren. Ihr Buch »Letzte Begegnungen« ist gerade erschienen. Sie erzählt darin von den Kranken, von den Angehörigen und von sich selbst. Heute ist sie mein Gast. Frau Haberland, wenn Sie den Kranken begegnen, dann gibt es in der Regel keine Möglichkeit auf Heilung mehr. Patienten sagen dann, dass man ja leider nichts mehr für sie tun kann. Was antworten Sie darauf?
Wenn Patienten zu mir sagen, dass leider niemand mehr was für sie tun kann, dann sage ich immer, wir können schon noch was für sie tun, wir können sie nur nicht mehr heilen. Aber wir können dafür sorgen, dass sie nicht leiden müssen, wir können ihre Symptome lindern und wir können vor allen Dingen dafür sorgen, dass sie zu Hause bleiben können, bei sich zu Hause und wenn sie das wünschen, auch zu Hause versterben.
Und was können Sie genau tun, wenn Sie sagen, Sie müssen nicht leiden, Sie müssen keine Schmerzen haben?
Also wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen. Zum einen das Medizinische, das heißt, wir sorgen dafür, dass wir Medikamente geben, zum Beispiel gegen Schmerzen, gegen Atemnot, gegen Übelkeit. Das sind so die drei großen Komplexe oft am Lebensende, auch gegen Unruhe. Und das andere ist, dass wir einfach rund um die Uhr erreichbar sind, auch für die Angehörigen, was natürlich wahnsinnig wichtig ist. Die haben in der Regel noch nie einen Menschen gesehen, der stirbt. Und das ist nun mal nicht so, wie man es auch auf dem Fernsehen sieht. Jemand sagt noch ein paar sehr tragende Worte, macht die Augen zu und geht dann von uns, sondern der Mensch stirbt langsam, meist über mehrere Tage hinweg. Und wenn man das erste Mal sieht, ist man verunsichert. Die Angehörigen wissen nicht so richtig, was sie tun können, was sie tun müssen. Und denen einen Ansprechpartner an die Seite zu stellen, der immer weiß, was man medizinisch tun muss, aber der auch mal zuhört, der auch mal kommt, wenn es eigentlich medizinisch gar keinen Grund gibt, das ist schon was einfach wichtig ist. Und ohne das geht es einfach nicht.
Sie sagen, die Leute können zu Hause bleiben, müssen nicht ins Krankenhaus, aber sie müssen noch gepflegt werden da. Und ist das was die Angehörigen in der Regel können oder bieten sie das auch?
Also die Pflege gehört nicht mit dazu, also im Sinne von Pflege des Patienten, der Körperpflege. Wir haben zwar in unserem Team auch Pflegekräfte, das sind spezialisierte SAPV, spezialisierte ambulante Palliativmedizinkräfte, die also eine Ausbildung im Bereich Palliativmedizin haben und die sich letztendlich auch um die Symptomkontrolle kümmern. Das ist so der verlängerte Arm des Arztes, kann man sagen, oder der Ärztin. Die gehen hin, gucken sich das an, halten dann Rücksprache, müsste man was anpassen an den Medikamenten oder sagen auch mal, du, das nächste Mal musst du mitkommen, weil hier vielleicht was zu tun ist oder das müsstest du dir mal wieder angucken. Wenn jemand zu Hause gepflegt werden muss, dann schalten wir einen Pflegedienst ein. Es gibt natürlich viele Angehörige, die sagen, nee, das mache ich selbst. Genau wie es auch Angehörige gibt, die sagen, nee, ich kann das nicht, ich will das nicht machen. Uns ist es immer lieber, wenn ein Pflegedienst drin ist, weil die Angehörigen, wir sagen dann oft, sie müssen auch einfach mal Ehepartner, Sohn, Tochter sein und nicht immer nur Pflegekraft. Das ist wichtig für die Angehörigen, die müssen auch mal raus. Die müssen auch mal nach Luft schnappen können. Und man kann ja eine Kombination aus beidem finden letzten Endes. Also wir bemühen uns da schon, dass wir das finden, was diese Familie, dieser Mensch und seine Angehörigen wollen und drücken denen nicht irgendwas auf.
Das heißt, man kann sie sehen als Patient, so oft es nötig ist, so oft sie gebraucht werden. Können das alle Menschen bekommen? Ist das was einem zusteht?
Genau, das wissen ganz viele nicht. Aber die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die ist seit 2007, ist das gesetzlich verankert. Jeder Mensch hat einen Anspruch darauf. Und es wird von der Kasse voll bezahlt. Und dementsprechend ist es völlig egal, wie oft unsere Patienten uns anrufen, um einen Besuch bitten oder wie oft wir sie besuchen. In der Regel ist es nicht so, dass die um einen Besuch bitten, sondern wir sind schon, ich sage immer, wir sind ein bisschen aufdringlich in unserer Art der Zuwendung, was bei den meisten auch ganz gut ankommt. Aber ja, da gibt es einen gesetzlichen Anspruch drauf. Und das wird sehr gut angenommen bei denen, die davon wissen.
es wissen wirklich wahrscheinlich wenige davon. Ich selber hatte auch keine Ahnung, bevor das in meinem Umkreis dann passiert ist. Sie sagen, wir sind da ein bisschen aufdringlich. Was meinen Sie damit? Die Menschen wollen gar nicht so viel Hilfe haben, oder?
Ich sage das oft, weil die Leute das dann überrascht. Die denken, auch wenn man da anderthalb Stunden gesessen hat beim Erstgespräch und erklärt, was man macht, dann wird man oft trotzdem noch gefragt, ja, und wenn ich Sie dann mal brauche, dann rufe ich Sie an. Wir sagen dann, nee, Moment. Also, wir haben Ihnen gerade neue Medikamente verschrieben. Wir rufen Sie heute Abend an und fragen ihn, wie es Ihnen damit geht. Dann werden wir Sie morgen wieder anrufen und gucken, wie Sie zurechtkommen. Und vorm Wochenende bekommen Sie nochmal einen Besuch, um zu gucken, ob wir fürs Wochenende die Medikamente anpassen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das noch nicht so richtig gut ist, dann rufen wir am Wochenende wieder an. Und zwar so lange, bis es passt. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute Angst haben müssen, wenn sie uns in ihr Leben rufen, werden sie uns nie wieder los. Kommt schon so ein bisschen darauf an, erstmal, was die Menschen wünschen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich will euch, aber so viel will ich nicht von euch. Und da finden wir einfach ein gutes Mittelmaß. Also bei Patienten, die wir neu eingestellt haben und die dann stabil sind, da reicht manchmal auch ein Anruf pro Woche und ein Besuch alle 2 Wochen. Und es gibt andere Patienten, da müssen wir 2-mal täglich hin. Das ist aber natürlich auch ein Extremfall.
Was reden Sie mit den Kranken über diese Medikation und dieses Angebot hinaus?
Also, als ich angefangen habe mit Palliativmedizin, dachte ich immer, es werden mich bestimmt ganz viele fragen, was ich denke, was nach dem Tod kommt. Oder es werden vielleicht auch viele sagen, was sie im Leben bereut haben. Aber das ist gar nicht so. Also, viele wollen wirklich sehr praktische Sachen. Wie kriege ich das zu Hause hin? Kann ich das meinen Angehörigen zumuten? Angehörige wollen wissen, was mache ich denn, wenn ich das nicht schaffe? Darf ich das sagen, dass ich es nicht schaffe? Das sind so ganz wichtige Themen. Was ich oft, gerade im ersten Gespräch, immer mache, ist, ich frage nach der Biografie. Ich lasse die Leute aus ihrem Leben erzählen. Ich fange an mit der Krankengeschichte. Und dann, wir sitzen ja bei den Leuten im Wohnzimmer. Ich gucke mich dann um. Wenn ich irgendein Bild sehe oder irgendwas, was in irgendeiner Form auffällig ist, dann frage ich danach. Man merkt es schon recht schnell, ob die Leute das erzählen wollen oder lieber nicht. Aber die meisten wollen erzählen. Und dann, ich versuche mir halt in kurzer Zeit ein Bild von diesem Menschen zu machen. Was will der? Was will er nicht? Welche Hilfe außer dem Medizinischen können wir dem anbieten, ja, über das Medizinische hinaus?
Fragen die Menschen oft nach einer Prognose? Also, wie lange dauert das noch? Wann ist es zu Ende mit mir?
Andauernd. Manche fragen ganz direkt. Die sagen, ja, Doktor sowieso hat gesagt, ich habe noch 3 Monate, was meinen Sie denn? Und dann gibt es wieder andere, die machen das so indirekt. Die sagen dann, also wir haben jetzt Februar. Ich habe überlegt, im Mai wollte ich noch mal eine Reise machen. Was halten Sie denn davon? Und das ist, also wenn man jemanden seit einer halben Stunde kennt, ist es natürlich fast unmöglich, sowas zu sagen. Es gibt auch wieder Menschen, die wollen nichts wissen. Die wollen gar nichts wissen. Und ich versuche auch eher nichts zu sagen. Ich finde es nämlich unseriös. Ich sage immer, also wenn jemand, das ist auch so einfach eine generelle Regel, wenn jemand noch ungefähr 2 Wochen zu leben hat, das sieht man dann schon, dass es wahrscheinlich nicht viel mehr sein wird. Aber ob jetzt jemand 4 Wochen oder 8 Wochen lebt, das kann ich ja auch nicht sagen. Und man wird auch immer wieder überrascht. Das heißt, ich sage dann so Sachen wie, naja, ich würde jetzt eher von Wochen als von Monaten ausgehen. Das wäre aber schon das Extremste, zu dem ich mich hinreißen lassen würde.
Und sind Sie immer unbedingt ehrlich oder haben Sie den Impuls oder den Wunsch, auch Patienten zu schonen?
Doch, also ehrlich sein ist wichtig und das ist dem Patienten auch wichtig. Ich habe auch schon ganz oft gehört, dass Patienten, denen man das doch irgendwie sagen musste, nicht sagen musste, sie sterben bald, aber zu denen man mal einfach ganz ehrlich gesagt hat, also passen Sie auf, man kann Sie nicht mehr heilen, Ihre Prognose ist begrenzt, aber wir können auch dieses und jenes für Sie tun. Die sind einem hinterher echt dankbar. Und ich habe das mehr als einmal erlebt, dass Patienten hinterher zu mir kamen und gesagt haben, vielen Dank, dass Sie so ehrlich mit mir waren. Das hat mir ja noch keiner so gesagt, dass es so ist, aber jetzt weiß ich es.
Haben eigentlich die Menschen, die Sie da treffen, ihre eigene Vorstellung vom Sterben? Also reden die darüber?
Also auch das ist was, wo ich sagen muss, mit mir eher nicht. Also ich glaube, letzten Endes, man geht ja, auch wenn man vielleicht ein gutes persönliches Verhältnis hat, ich gehe dorthin in meiner Rolle als Ärztin. und nicht als Seelsorgerin. Ich glaube, meine Patienten empfinden mich da als falsche Ansprechpartnerin, obwohl ich solche Gespräche natürlich auch dafür bereit wäre, denn das gehört genauso dazu. Ich rede über all das, über das die Patienten reden wollen, klar. Aber ich glaube, dass, obwohl wir ja keinen weißen Kittel tragen, ist das doch irgendwie was, was, ja, was von solchen Gesprächen vielleicht abschreckt.
Sie gehen in ganz normale Arbeitskleidung, gehen Sie rein. Irgendwo genau. In Ihrem Buch beschreiben Sie das auch sogar. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade finde, diese Stelle. Aber Sie beschreiben, ja genau, sich als junge Frau in abgewetzten Schlaghosen und Blümchentunika und den Fachpfleger als Althippie mit schwarzem Rollkragenpullover und dunkelgrüner Korthose. Das ist vielleicht ein bisschen dichterische Freiheit, aber soll bedeuten, Sie gehen da als Alltagsmenschen rein.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen dichterische Freiheit. Das ist mein alter Ego, so würde ich vielleicht gerne dahin gehen, aber ich trage tatsächlich meist, so wie ich auch heute gekleidet bin, mit Strumpfhose und Kleid oder Rock. So gehe ich auch zu meinen Patienten. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass die das erwarten, dass man eben jetzt nicht mit seiner zerrissenen Jeans dort auftaucht. Das kann ich auch verstehen. Und desto länger ich den Job mache, desto eleganter wird meine Kleidung, sagen wir mal so.
Aha, wieso das?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich ja aus der Anästhesie komme und in der Anästhesie es sich nicht lohnt, sich irgendwas Schönes anzuziehen, weil man morgens hingeht, sich seine, meistens erst seine weißen Sachen anzieht, dann zur Morgenbesprechung geht, dann seine grünen Sachen anzieht, den ganzen Tag im OP steht, wieder nach Hause kommt, dann ist es draußen dunkel und dann ist es auch sehr umständlich, sich wieder eine, ja, dann ziehe ich mir halt irgendwas schnell an und gehe nach Hause.
Dichterische Freiheit, habe ich eben gesagt. In Ihrem Buch beschreiben Sie ja viele Begebenheiten mit Patienten, mit Angehörigen. Schmücken Sie das aus? Sind das Fälle oder sind das erfundene Geschichten?
Also die Fälle sind nicht erfunden, die sind schon so passiert. Allerdings habe ich natürlich, um auch meine Patienten zu schützen, benutze ich ja selbst ein Pseudonym, um auch freier schreiben zu können und sind auch diese Fälle ein bisschen abgewandelt. Aber das Hauptereignis, in diesen Fällen gibt es ja immer ein Hauptereignis, das ist so passiert, wie es auch beschrieben ist.
Mir kam da gerade in den Sinn eine Geschichte, wo ein Angehöriger der sterbenden Frau sagt, sie soll keine Medikamente bekommen, weil dann kann sie das Licht nicht sehen. Sie kann dann den Übergang nicht erleben und das muss alles so und so laufen. Der hörte sich sehr esoterisch an. Was passiert da, wenn jemand sowas zu Ihnen sagt?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mit der Zeit gelernt, die Fassung zu wahren und freundlich zu lächeln und zu sagen, okay, wenn Sie das so wollen, dann lassen Sie uns doch mal überlegen, was wir jetzt tun können, um da hinzukommen, dass wir alle irgendwie zufrieden sind. Meistens gelingt das auch ganz gut, aber es gibt natürlich immer wieder Fälle und das ist ein Fall, der ja auch wirklich so abgelaufen ist, wie der da beschrieben ist. Das ist schon irgendwie, also das war für mich auch extrem, weil ich da, also in dem Fall war das so, dass wir dort eigentlich zufällig in eine Situation hineinkamen, wo uns der Angehörige, der Bruder der Patientin eigentlich nicht wirklich da haben wollte. Wir waren für etwas anderes gerufen worden und er wusste nicht, was ein SAPV-Team macht. Und wir kamen in eine Situation, wo die Patientin an Brustkrebs litt, sich den nie hat behandeln lassen und die den nur mit alternativen Methoden behandelt hat. Wenn ich sage, nicht behandeln lassen, sie hat es nicht schulmedizinisch behandeln lassen. Und die Patientin war in meinen Augen eindeutig sterbend, hat schlecht Luft bekommen, hatte sicherlich auch Schmerzen und war im Leberausfall. Also das konnte man sehen, konnte sich auch nicht mehr adäquat äußern, hatte aber keine adäquate Medikation bekommen. Und alle unsere Vorschläge, was man jetzt machen könnte mit dieser Patientin, liefen ein bisschen ins Leere mit der Begründung, ja, wenn man ihr dieses Medikament gibt, dann könnte sie das Licht nicht mehr sehen. Und da ging es um das tibetische Totenbuch und ein längerer Vortrag schloss sich dem an, wie das dann so ist im Jenseits und was wir da jetzt alles falsch machen könnten. Da war ich wirklich sehr zerrissen in dem Wunsch, dieser Patientin zu helfen, die eindeutig für meine Begriffe zumindest gelitten hat und gleichzeitig das zu respektieren, denn sie hat so gelebt. Also wer bin ich da jetzt hinzugehen und zu sagen, nee, jetzt wird anders gestorben. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja, das habe ich als schwierig empfunden. Wir haben da irgendwie die Balance halten können und haben dann, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg gefunden. Und am Ende waren auch alle zufrieden. Ich war auch zufrieden. Aber doch, das war ein Fall, an dem ich eine Weile geknabbert habe, weil es einfach sehr schwierig war.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wir wollen jetzt mal eine Musik machen, die Sie sich ausgesucht haben. Und fangen wir an mit Reinhard May, Über den Wolken. Was gefällt Ihnen daran? Warum haben Sie das ausgesucht?
Ich finde, das hat was unglaublich Tröstliches, dieses Lied. Und ich finde, es hat auch so was so Analoges, wie er das so beschreibt. Da ist jetzt nichts von, ich holte mein Smartphone raus und guckte mal, wie das gleich das Wetter wird. Und ich, ja, also ich kann mich da immer total gut entspannen, wenn ich das so höre und so vor mich hinträumen. Ich finde, es ist einfach ein schönes Lied.
Das hören wir jetzt, Reinhard May.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Sie hören das Gespräch im Kulturradio des RBB. Mein Gast ist die Palliativärztin Hanna Haberland. Sie hat das Buch Letzte Begegnungen geschrieben. Es ist im Februar herausgekommen. Hanna Haberland, eben haben Sie gesagt, dass das ihr Pseudonym ist, weil Sie einfach Ihre Patienten auch schützen wollen.
Genau. Ich möchte auch nicht, dass, wenn ich jetzt zu den Patienten nach Hause komme, dass sie sich dann fragen, ob jetzt ihre Geschichte vielleicht demnächst auch Teil einer Veröffentlichung wird. Das ist was, was ich ja meinen Patienten ersparen möchte, auch meinen Kollegen ersparen möchte. Und deshalb habe ich das Pseudonym gewählt.
Aber Sie wollten Ihre Geschichten in einem Buch veröffentlichen. Das hat mir sehr gut gefallen, das kann ich so sagen. Mich hat es sehr erstaunt. Ich hatte was ganz Schweres, eher in Vortragsform Getragenes mir vorgestellt. Und stattdessen ist es was mit ganz vielen Dialogen und etwas, wo man richtig mit in die Wohnungen hineingenommen wird von den Kranken und von den Angehörigen. Das hat mir gut gefallen. Warum wollten Sie das Buch schreiben?
Ich merke einfach immer wieder, dass die Leute so überrascht sind, dass es sowas gibt wie uns, dass sie darauf ein Anrecht haben. Und die Leute sind einfach wahnsinnig dankbar, wenn wir zu ihnen in die Wohnung kommen und sagen, okay, wir helfen ihnen jetzt. Und um das so ein bisschen auch in die Welt hinauszutragen und zu zeigen, was man zu Hause alles machen kann, dass man, wenn man das möchte, zu Hause bleiben kann, auch zu Hause versterben, was ja auch was, vielleicht auch was sehr Beruhigendes hat, vielleicht auch was Tröstliches hat. Deshalb habe ich das geschrieben.
Ich habe schon gesagt, Sie nehmen uns mit zu den Kranken und auch zu den Angehörigen. Und die Angehörigen, die sind wirklich ein Kapitel für sich, weil die natürlich sehr unterschiedlich reagieren. Sie nehmen uns mit in dem Buch in Villen, hochherrschaftliche und in ganz einfache Wohnungen, wo es sehr eng ist und wo es auch selbst mit dem Pflegebett schon schwierig wird. Haben Sie das Gefühl, dass die Angehörigen die Situation schwerer akzeptieren als die Kranken?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich beides. Es gibt Angehörige, die sagen, ich wünschte, mein Partner, meine Mutter, mein Vater könnte jetzt endlich akzeptieren, dass es vorbei ist und gehen. Aber häufiger ist es schon der Fall, den Sie jetzt so angedeutet haben, dass es da Angehörige gibt, die das partout nicht sehen wollen. Also wir sehen das auch immer wieder, dass wir Patienten haben, die sagen, so, ich habe mich jetzt entschieden. Mein Onkologe hat mir zwar noch die x-te Chemotherapie angeboten, aber ich möchte das nicht mehr und ich möchte jetzt zu Hause bleiben. Und die Angehörigen sagen, nein, das geht doch nicht und du musst doch jetzt noch und jetzt willst du denn nicht mehr leben und mach doch mal. Das passiert schon nicht wahnsinnig häufig, aber es passiert. Unsere Aufgabe ist es dann auch, die einzufangen und einzunorden und dafür zu sorgen, dass alle am gleichen Strang ziehen und alle auf der gleichen Linie jetzt mitfahren. Das ist nicht immer leicht, denn auch jemand, der dann irgendwann sagt, ja, ich habe es jetzt kapiert, wir machen das jetzt so, der kann sich das 3 Stunden später wieder anders überlegen. Aber das ist so und das gehört dazu und das lernt man irgendwann, dass man sich davon auch nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern einfach nur sagt, naja, okay, dann nochmal. Ich finde das auch normal, das ist auch menschlich. Ich sage auch immer zu meinen Patienten und zu deren Angehörigen, ich kann sie verstehen, wenn sie das jetzt noch machen wollen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, obwohl ich Palliativmedizinerin bin, obwohl ich diese lange Ausbildung habe, obwohl ich es, ich möchte nicht sagen, besser wissen sollte, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich bis zum letzten Tag Chemotherapie machen würde. Obwohl ich meinen Patienten oft sage, das ist nicht der Weg, der erstrebenswert ist. Aber die Menschen sind unterschiedlich und es ist nicht meine Aufgabe, unseren Weg zu propagieren. Ich zeige das einfach nur auf. Das ist eine Möglichkeit, die es gibt. Die Palliativmedizin ist eine Möglichkeit, einen Weg, den sie einschlagen können. Aber es gibt auch andere Wege und es ist ihre Entscheidung, welchen Weg sie gehen wollen.
Sie schreiben öfter, dass Sie sich professionell verhalten wollen und müssen, dass das sehr wichtig ist für Sie. Was heißt das für Sie, professionell sich verhalten?
Ich muss es schaffen, eine gewisse Distanz zwischen mich und dem Patienten zu bringen. Sie müssen sich ja so vorstellen, es ist, wenn ich in der Klinik arbeite, dann ziehe ich morgens meinen Kittel an und abends ziehe ich ihn aus. Das hat ja auch sowas, womit ich Abstand schaffe. In meinem Job habe ich das nicht. Ich gehe in den gleichen Klamotten, die ich beim Patienten anhabe, gehe ich abends nach Hause. Ich nehme das Diensttelefon mit nach Hause. Ich habe 1 bis 2 Wochen im Monat Hintergrunddienst. Das heißt, diese Patienten, die sitzen quasi bei mir jeden Abend auf der Couch, weil zumindest immer, wenn ich Dienst habe, ich muss erreichbar sein. Ich muss mich immer weiter damit befassen. Das heißt, es ist sehr leicht, diese Patienten ganz nah an sich rankommen zu lassen. Und es gibt da so gewisse Sachen, wie ich das auch in dem Buch beschrieben habe, mit denen ich versuche, den Abstand zu wahren. Zum Beispiel, indem ich mich nicht duzen lasse. Unsere Pflegekräfte machen das manchmal. Ich kann das auch wieder verstehen. Die haben auch wieder, das ist wieder ein bisschen anderes Verhältnis. Die müssen auch nicht diese unpopulären Entscheidungen treffen. Manchmal muss ich das halt auch. Und da ist es einfacher zu sagen, nee, wir bleiben beim Sie. Auch wenn das Menschen sind, die, aber ich denke, die sind mir so ähnlich, wäre ich denen vielleicht auf der Straße begegnet, wir könnten befreundet sein. Das fällt mir manchmal schwer, konsequent beim Sie zu bleiben, maximal vielleicht den Vornamen zuzulassen, aber ansonsten da eine Mauer aufrechtzuerhalten.
Was meinten Sie eben damit, dass Sie unbequeme Entscheidungen treffen müssen?
Also es ist zum Beispiel so, dass jemand am Ende des Lebens sind die meisten Menschen, die werden sehr unruhig und versuchen sich aufzusetzen, legen sich wieder hin. Das nennt man terminale Unruhe und das ist sicherlich sehr quälend, davon kann man ausgehen. Ich stelle mir das so vor, wie, vielleicht kennen Sie das, wenn man so einen Fiebertraum hat, wo sich das immer im Kreis dreht, immer im Kreis, man hat das Gefühl, man kommt da nicht raus. Ich glaube, so ist das. Und dem kann man ganz gut begegnen, mit Medikamenten, mit Beruhigungsmitteln und dafür sorgen, dass diese Anspannung und diese Unruhe einfach aufhört. Das ist den Angehörigen oft schwer zu vermitteln. Es ist gut, diese Gespräche vorher zu führen, zu sagen, wenn wir merken, wir kommen nicht mehr weiter, wäre es Ihnen dann recht, wenn wir Ihnen Beruhigungsmittel geben? Und so. In der Regel wird das wird immer vorher abgefragt, wenn es geht. Aber es gibt auch Situationen, wo das nicht geht. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass gerade wenn eine Vorsorgevollmacht vorliegt, dass das dann auch die Angehörigen entscheiden dürfen, macht man sowas oder macht man sowas nicht. Und das ist eine Entscheidung, wo ich dann, natürlich kann ich die nicht für die Angehörigen treffen. Ich mache ja auch nichts gegen deren Willen, aber ich muss schon ab und zu mal wirklich sagen, nee, also hören Sie mal her, das geht jetzt nicht mehr. Ihr Mann, Ihre Frau quält sich, das wird nicht mehr besser. So oder so wird das innerhalb weniger Stunden oder Tage vorbei sein. Ich würde jetzt noch mal dringlichst empfehlen, dass wir jetzt Beruhigungsmittel so hoch dosieren, dass Ihr Angehöriger in Frieden schlafen kann. Und wie Sie sich vorstellen können, damit macht man sich jetzt nicht immer unbedingt beliebt, wenn man sowas sagt.
Für die Angehörigen und auch für die Kranken ist es immer eine totale Ausnahmesituation. Mhm. Das ist klar. Und für Sie ist es aber Arbeitsalltag. Passiert es Ihnen trotzdem, dass Sie zu nah rankommen?
Ja, selten, aber es passiert. Das passiert bei Patienten, die mir biografisch ähnlich sind, die in einem ähnlichen Alter sind, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sich irgendwie befinden. Da ist es schwer, den Abstand zu halten. Ist so.
Gibt es Situationen, wo Sie im Nachhinein denken, da hätte ich anders reagieren sollen, was Sie bereuen? Zweifeln Sie manchmal an dem, was Sie tun und getan haben?
Ja, natürlich, andauernd.
Andauernd,
also das gehört, glaube ich, dazu, was ich dann mache. Und das gehört auch, also diese Psychohygiene ist ja total wichtig in dem, was wir tun. Wir haben auch regelmäßig, ist auch vorgeschrieben, dass wir Supervisionssitzungen für das Team brauchen und so, dass man sich auch über solche Sachen unterhalten kann. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob das, was ich da jetzt machen würde oder was ich denke, was der richtige Weg ist, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, das ist ja immer was wir dann im Team nochmal besprechen, dass man sich hinsetzt und sagt, pass auf, ich würde das so und so machen oder ich habe das so und so gemacht, ist das richtig? Oft bin ich ja auch nicht allein bei den Patienten, ich habe ja immer eine unserer Fachpflegekräfte dabei und das ist auch ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Wir kennen uns auch alle wahnsinnig gut. Das ist ja so eine enge Arbeit. Ich muss da oft gar nichts sagen. Ich gucke darüber und sehe dann schon, wie hoch sich jetzt die Augenbraue hebt. Da weiß ich schon ganz genau, na, vielleicht bist du ja auf dem Holzweg oder sollte man anders machen. Diese Rückversicherung ist ganz wichtig. Und desto näher man an dem Patienten dran ist und desto mehr man merkt, okay, das ist ein Patient, wo ich es total schwer finde, den Abstand zu halten, desto mehr sind diese Gespräche wichtig. Denn irgendwann, wenn man da so drin ist, in dieser Situation, auch in dieser Familie, da merke ich selbst, dass ich gar nicht mehr so objektiv sein kann. Und dann brauche ich immer diese Rückkopplung, dass mir eine Kollegin oder ein Kollege sagt, nee, du hast recht, so, das ist richtig, so zu handeln. Oder dass er sagt, nee, du, da pass jetzt auf, mach das besser so und so.
Wie viel bedeutet Ihnen in dem Zusammenhang Ihre Familie, also abends gehen Sie nach Hause, Sie müssen keinen Kittel ausziehen, sondern Sie gehen einfach so nach Hause, Sie haben zwei kleine Kinder. Wie machen Sie das, dass Sie das nicht mitnehmen? Das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ich kann mich sehr gut reinversetzen in das, was Sie erzählen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie dann in Ihr Auto steigen, nach zu Hause ankommen und dann ist die Welt eine völlig andere.
Ja, also man musste schon lernen. Wenn man das nicht kann, dann macht man den Job 4 Wochen und dann nicht mehr. Ich kann das schon zum gewissen Grad, also ich kann was unglaublich Trauriges erleben und dann trotzdem meine Kinder vom Kindergarten holen und dann fröhlich sein. Es bringt ja nichts. Ich kann ja schlecht einem Kleinkind erklären, so, Mama hat jetzt schlechte Laune, weil gerade ein ganz netter Patient gestorben ist. Mhm. Also das funktioniert halt nicht. Und natürlich sind Kinder sensibel und die kriegen das auch mit. Und am Anfang habe ich auch meiner Tochter ab und zu mal gesagt, vielleicht, als sie so 4 war, ja, da ist jemand gestorben, da muss ich jetzt nochmal hin. Und dann habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht gut. Sie kriegt dann Angst. Sie hatte Angst und sie hat gesagt, oh Gott, was hatte der denn? Muss ich denn jetzt auch bald sterben? Und ich gesagt habe, oh, das lasse ich jetzt besser. Und ich versuche eigentlich, möglichst wenig zu erzählen von der Arbeit.
Ich fand den Anfang von Ihrem Buch sehr beeindruckend. Da schreiben Sie nämlich nicht über Patienten, sondern da schreiben Sie eine Szene, bei der Sie bei ihrer Hausärztin sitzen und mit den Nerven total fertig sind, gern Überweisungen hätten für Magenspiegelung, Darmspiegelung, Mammographie, Röntgen, alles, was man nur untersuchen kann, weil sie fest davon überzeugt sind, mit Mitte 30 todkrank zu sein. Das waren sie natürlich keineswegs, aber sie lassen uns so daran teilhaben, dass es auch für sie Überlastungen und Überforderungen, vielleicht auch Angst und Trauer gibt.
Ja, das ist so. Ich glaube, es gibt unter Ärzten gibt es halt so 2 Gruppen, auch unter Palliativmedizinern. Die einen sind sehr hypochondrisch veranlagt und haben alles selbst, was sie sehen, und die anderen sind das komplette Gegenteil. Die schieben das total von sich und das hat nie was mit denen zu tun. Und zu welcher Gruppe ich jetzt gehöre, haben Sie schon verraten. Und es gibt immer mal so Episoden, wo das wirklich hochkommt und wo ich dann, also tatsächlich, vor einiger Zeit habe ich eine Magenspiegelung machen lassen, weil ich dann auch kurz vorher einen Patienten hatte, der relativ jung war und der Magenkrebs hatte. Und wo das zu begründen ist ja auch immer sehr, sehr schwierig. Und natürlich so als, wenn man selber Ärztin ist, kriegt man sowas schon, wenn man das haben möchte. Und hinterher ist mir das dann nochmal total peinlich. Ich denke so, ja, jetzt denken die wieder, jetzt spinnt sie rum, nur weil sie Palliativmedizinerin ist, aber ich kann mich davon nicht immer frei machen. Also ich merke es auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich am Telefon bin und es ruft jemand an oder es wird mir ein Patient zugetragen und ich telefoniere und ich höre, das ist eine junge Patientin mit Brustkrebs, dann merke ich, wie sofort meine Hand so an meinen Oberkörper geht und wie ich dann anfange, bei mir Lymphknoten abzutasten. Und ich mir denke, oh Gott, also damit musst du aufhören. Und meistens schaffe ich es dann auch, mich dann da rauszunehmen und daran zu erinnern, dass das jetzt nichts mit mir zu tun hat. Aber nicht immer.
Es scheint einen Grund zu geben, warum Sie diese Art von Medizin machen wollen. Warum Sie Palliativmedizinerin sein wollen, auch wenn Sie so mitgehen und wenn Sie das so ernst nehmen.
Ich finde, es ist eine ist einfach eine wahnsinnig schöne Tätigkeit auch. Und es gibt auch schöne Momente. Und die schönen Momente überwiegen. Es ist auch befriedigender, als Narkose zu machen. Ja, ich habe schon gesagt, ich bin Anästhesistin. Und wenn ich dann da eine Narkose mache, dann sagt hinterher auch keiner, danke, das war aber eine schöne Narkose. Sondern für gewöhnlich wird man gefragt, ob man denn eigentlich auch Medizin studiert hat. Weil für so ein bisschen Narkose muss man doch wahrscheinlich nicht so viel wissen. Was mich auch immer schon sehr geärgert hat. Aber also Dankbarkeit erfährt man nicht. Ich habe mich immer schon für Palliativmedizin interessiert. Ich habe auch im Studium, war das bei uns als einem der ersten Jahrgänge schon ein bisschen mit verankert, die Palliativmedizin. Und das ist was, was mich nie so losgelassen hat, was ich immer interessant fand. Und irgendwann hat sich für mich einfach mal die Möglichkeit ergeben, da in diesen Bereich hineinzuwechseln. Man muss erst mal einen anderen Facharzt machen. Es gibt keinen Facharzt für Palliativmedizin, es ist eine Zusatzbezeichnung. Und als ich dann Fachärztin war für Anästhesie, habe ich mich da auch so ein bisschen dran zurückerinnert. Wie war denn das Palliativmedizin? Man macht da auch so verschiedene Kurse. Ich hatte dann auch schon die ersten Kurse gemacht und dachte mir so, das könnte es eigentlich auch mal fertig machen. Und da hatte sich aber dann für mich die Möglichkeit ergeben, in die SAPV zu wechseln, dann dort auch diese Zusatzbezeichnung fertig zu machen. Und das habe ich gemacht, habe auch erst gedacht, naja, jetzt guckst du mal, ob dir das gefällt. Narkose kannst du dann immer noch wieder machen. Und war überrascht, dass ich eigentlich schon nach 4 Wochen gemerkt habe, nee, das ist es jetzt aber. Ich will jetzt eigentlich nicht mehr das andere machen. Womit ich nicht sagen möchte, dass ich ausschließen kann, dass ich jemals in meinem Leben wieder was anderes machen werde. Aber für mich ist es im Moment gut so. Ich finde, es ist eine befriedigende Arbeit und man kann so viel Gutes tun, dass ich im Moment zumindest gar nichts anderes machen möchte.
Als nächste Musik haben Sie sich Otis Redding ausgesucht, Sitting on the Dock of the Bay, eins von Ihren Lieblingsliedern.
Ja, ich habe eine Weile auch in New Orleans studiert und da hörte man das ja im Prinzip in jeder zweiten Jazzbar. Und das erinnert mich an eine Zeit, wo die einfach schön war, auch so in meinem Leben. Und wo so dieses Gefühl, ich setze mich da jetzt irgendwo hin und guck mal dem Leben so zu, wie es vorbeiläuft. Das, ich glaube, also so im Studium war das auch die letzte Zeit in meinem Leben, wo das mal möglich war.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time.
Das Gespräch im Kulturradio vom RBB. Mein Gast ist Hanna Haberland, 37 Jahre alt, Palliativmedizinerin in einer großen deutschen Stadt. Sie hat das Buch Letzte Begegnungen geschrieben. Hanna Haberland, warum sind Sie Ärztin geworden? Wollten Sie das schon immer?
Ich wollte sehr vieles früher. Ich wollte Lehrerin werden, ich wollte Journalistin werden, ich wollte dann Psychologin werden, habe mich auch damals noch bei der ZVS bereits für das Psychologiestudium eingeschrieben und habe dann, ich glaube, es waren meine Eltern, die dann irgendwie sagten, so, ach, naja, jetzt guck dir das doch mal an, mach doch mal ein Praktikum. In der Psychiatrie habe ich dann ein Praktikum gemacht und habe dann, ich glaube, einen Tag vor Einsendeschluss dann nochmal das alles rückgängig gemacht und gesagt, nee, ich studiere lieber Medizin, denn das, was mich interessiert hat, war eigentlich gar nicht der Beruf des Psychologen, sondern der des Psychiaters. Dann habe ich Medizin studiert und relativ schnell wollte ich dann auch nicht mehr Psychiaterin werden. Und dann wollte ich auch vieles andere machen, bis ich dann irgendwie in der Anästhesie gelandet bin.
Und warum nicht immer Narkoseärztin? Das haben Sie gerade eben erklärt. Warum ist es für Sie keine gute Vorstellung, dass Leute im Krankenhaus sterben?
Ich habe es natürlich auf der Arbeit erlebt. Als Anästhesistin ist man ja auch in der Intensivmedizin. Ich habe es in der Intensivmedizin oft erlebt. Da war es oft so, dass die Pflegekräfte dann immer gesagt haben, heute habt ihr schon wieder einen von der Wolke gezerrt. Das war dann so deren Ausdruck für, musste das denn jetzt sein?
Und dass jemand nochmal weiter behandelt.
Das waren Patienten, die einfach offensichtlich, wo es die offensichtlich keine vernünftige Überlebenschance hatten oder wo man wusste, vielleicht kriegt man die dazu, dass sie überleben, aber der Preis ist wirklich sehr hoch. Und ich habe mir oft gedacht, ich will das nicht. Für mich würde ich das nicht wollen, für meine Angehörigen nicht. Aber das ist so, die Intensivmedizin ist so. Ich würde auch Klinikärzten heute auch keinen Vorwurf machen. Man lernt das auch nicht anders. Und es mag auch so sein, dass es für den einen, der das dann am Ende doch gewollt hat, das dann auch alles wert ist. Aber ich fand das frustrierend. Auch in meiner eigenen Familie habe ich das gesehen. Meine eine Oma ist in der Klinik gestorben. Man hat sie dann zwar diskret irgendwann in ein Einzelzimmer geschoben, aber ich fand das irgendwie traurig. Also ich fand es traurig. Und es war auch was, würde ich so für mich nicht wollen.
Dieses einsam in der Klinik sterben ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass man da vielleicht mit Geräten oder Medikationen, also dass man da vielleicht behandelt wird mehr, als es sein muss oder als man selber möchte. Ich verstehe die Ärzte aber auch so, dass sie ja schließlich als Ärzte als Wichtigstes lernen, sie müssen den Menschen helfen, sie dürfen die nicht aufgeben, sondern sie müssen alles tun, was möglich ist. Also die Seite, die immer noch mehr machen will, verstehe ich schon auch sehr gut.
Ich verstehe das auch. Ich komme ja auch aus der Ecke und das ist ja auch eine Denkweise, die muss man ja erstmal lernen. Dieses palliative Denken, das wird nicht an den Universitäten gelehrt. Das lernt man dann im Job oder auch nicht. Und es ist auch so, dass ich habe oft Kollegen auf Stationen, die rufen an und sagen, hier, ich habe einen Patienten für euch, den werden wir in 3 Tagen entlassen. Aber vorher müssen wir noch schnell noch 3-mal Blut abnehmen und dann müssen wir noch ein paar Blutkonserven geben und dieses und jenes und dann geht er zum Sterben nach Hause. Und ich sage, warum? Warum macht ihr das denn alles? Was sagt euch denn dieses Blutbild? Warum muss der denn jetzt nochmal Blutkonserven haben? Was ja oft dann auch nicht ganz ohne Komplikationen abgeht. Und da habe ich noch nie eine gute Antwort drauf bekommen. Also es konnte mir noch nie jemand sagen, warum das jetzt sinnvoll ist. Also, naja, das macht man so. Wir können ihn doch jetzt nicht einfach so gehen lassen. Ich kann es verstehen. Ich meine, ich habe ja auch lang genug in der Klinik gearbeitet. Auf so einen Gedanken wäre ich auch nie gekommen, dass man sowas machen könnte. Es wird einem ja auch nicht beigebracht. Aber es ist dann meine Aufgabe, sowas spätestens zu Hause dann zu erklären, warum ich jetzt kein Blut abnehme. Letztendlich, weil es nichts in diesem Blutbild gäbe, was mir irgendeine Information geben könnte, die für diesen Patienten jetzt wichtig ist.
Wenn Sie dann da sind und wenn Sie zu Hause beim Patienten sind und der sagt, ich will aber noch das und das und das, dass das probiert wird, was sagen Sie dann?
Also da kommt es so ein bisschen drauf an. Als SAPV-Team können wir Patienten nicht nehmen, die noch aktiv Therapien bekommen. Also wenn jemand eine Chemotherapie noch hat oder anstrebt, dann ist der nichts für uns. Das ist für viele schwer zu verstehen. Es ist auch manchmal schwer, den Leuten klar zu machen, dass wir nicht sie als Patienten ablehnen, sondern dass es da einen Interessenskonflikt gibt. Dann heißt es, es ist aber doch eine palliative Chemotherapie. Das heißt, das Ziel ist nicht mehr, jemanden zu heilen, sondern nur noch das Leben zu verlängern. Aber ich sage dann immer, wissen Sie, wenn Sie nachts um 3, Sonntagnacht um 3, Nebenwirkungen haben von der Chemotherapie, zum Beispiel Sie kriegen hohes Fieber, dann rufen Sie uns an, denn unsere Notfallnummer haben Sie ja. Denn in die Klinik wollen die Leute ja trotzdem nicht. Sondern dann stehe ich bei Ihnen am Bett und ich soll jetzt entscheiden, ob Sie jetzt eine Nebenwirkung der Chemotherapie haben, denn dann müssen Sie sofort in die Klinik, oder ob sich Ihre Erkrankung jetzt soweit verschlechtert, voranschreitet, dass ich sie jetzt hier zu Hause lasse und ihnen Medikamente gebe, damit sie jetzt nicht leiden und um ihre Symptome zu lindern. Ich kann diesem Patienten da nicht gerecht werden. Und diese Entscheidung möchte dann auch niemand treffen für diesen Patienten. Und deshalb nehmen wir Patienten mit einem ausgeprägten Therapiewunsch nicht. Und wenn mir jemand sagt, ja, ich möchte aber noch eine Chemotherapie machen, dann sage ich, okay, dann machen Sie das. Und wenn Sie irgendwann dann keine Therapien mehr machen wollen, dann rufen Sie mich halt wieder an. Das ist auch kein Problem. Ich bin auch niemandem böse. Ich sage auch zu niemandem, wie ich schon eingangs sagte, ich weiß ja nicht, was ich machen würde. Deshalb würde ich auch niemandem das verbieten oder sagen, das ist doch unsinnig. Aber das ist auch so ein Gespräch, was man dann mal führen muss über, und was viele Patienten auch nicht wissen. Ich sage dann immer, gucken Sie mal, wenn Sie jetzt eine Chemotherapie machen, Sie haben eh schon nur noch so und so wenig Ressourcen. Die Chemotherapie wird Sie nicht heilen, aber sie wird auf jeden Fall Ihre Ressourcen angreifen. Und dann haben Sie am Ende noch weniger Ressourcen. Und es geht Ihnen schlecht. Und vielleicht leben Sie dann 2 Monate länger, vielleicht auch nicht, aber es kann auch nach hinten losgehen, vielleicht leben sie auch 3 Wochen kürzer, weil ihre Ressourcen einfach komplett aufgebraucht sind. Sie müssen sich das gut überlegen, ob sie das machen wollen. Und wenn sie es machen wollen, dann machen sie das. Und wenn nicht, dann gehe ich gerne den anderen Weg mit ihnen.
Und dieser Weg, dass das ein guter Weg ist, das spricht aus allem dem, was Sie sagen und auch aus Ihrem Buch sehr deutlich. Trotzdem glaube ich, dass Sie sicherlich, oder ich frage einfach, kennen Sie den Impuls, dass Sie einen Menschen erlösen möchten, also ihm helfen, schneller zu sterben?
Ja, klar. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich den Impuls nicht kenne. ich glaube, bei mir ist es anders als jetzt bei einem Nichtmediziner, der daneben steht, weil ich ja weiß, okay, ich kann dem jetzt Medikamente geben, um dem von seinem Leid nicht zu erlösen, aber um sein Leid so zu lindern, dass der das jetzt nicht merkt. Aber der Mensch ist auch jetzt kein Wasserhahn, den man nach Belieben auf und zu machen kann, sondern das ist ja dann auch mal so ein Abschätzen, wie das jetzt funktioniert. Manchmal geht es nicht ganz so gut, dann muss man permanent mit der Dosierung wieder hoch und es funktioniert doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Man hat das Gefühl, der Patient ist immer noch nicht entspannt und da gibt es schon Momente, wo ich mir denke, oh, ich wünschte, das wäre jetzt einfach vorbei für diesen Menschen.
Was tun Sie, wenn eine Kranke Sie bittet, sie für immer einschlafen zu lassen?
Also ich hab manchmal, man liest das im Buch raus, aber ich bin ja auch so, ich habe so ein bisschen so eine flapsige Art. Ich sage dann manchmal, ich kann Ihnen jetzt nicht das Kissen aufs Gesicht drücken. Und das sehen die Leute auch ein, die sagen auch gleich, nein, ja. Ich erkläre dann immer, dass es die Möglichkeit der palliativen Sedierung, so nennt man das, dass es die durchaus gibt. Das heißt, ich darf, und das ist der Unterschied zwischen Sterbehilfe und Palliativmedizin letzten Endes und auch palliativer Sedierung. Als Palliativmediziner darf ich Medikamente geben, die Leiden lindern und damit in Kauf nehmen, dass das Leben möglicherweise verkürzt wird. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass jemand kommt, sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, bitte legen Sie mich schlafen. Dann kann ich dem Medikamente geben, dass er schläft. Dann gebe ich nicht so viel, dass ich aktiv helfe, über die Klippe helfe, sondern ich gebe so viel, dass dieser Mensch schläft. Ich lege den quasi in Narkose. Das kann ich auch zu Hause machen, das geht schon. Die Frage ist nur, an welchem Punkt ich gefragt werde. Wenn jemand mir jetzt gegenüber sitzt, so wie Sie mir gegenüber sitzen und sagt, ich bin schwer krank und ich möchte jetzt, dass Sie dafür sorgen, dass ich einschlafe, dann würde ich sagen, also das geht jetzt nicht. Das, solange Sie hier noch mir gegenüber sitzen und normal mit mir reden können, geht es nicht. Und dann sage ich, aber geben Sie mir mal die Chance, das Symptom, was Sie jetzt so quält, dass Sie sagen wollen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will sterben, das in den Griff zu kriegen. Und das klappt doch überraschend oft wahnsinnig gut. Ich hatte noch nie einen Patienten, der darauf bestanden hat. Also ich habe schon oft Patienten gehabt, die zu mir gesagt haben, bitte geben Sie mir was, dass ich einschlafe. Aber wenn man mit den Leuten spricht und versucht, dahinter zu kommen, was eigentlich die Motivation dafür ist, und wenn man dieses Problem dann angeht und klärt, dann habe ich noch keinen erlebt, der gesagt hat, nee, ich bleibe dabei, ich möchte jetzt aber sofort schlafen.
Mit dem Sterben lassen kann das ja auch ganz unterschiedlich gehen. Sie beschreiben in Ihrem Buch einen todkranken Krebspatienten, der Ihrer Meinung nach einen Herzinfarkt hat zu Hause. Und als Notfallmedizinerin müssten Sie ihn eigentlich sofort ins Krankenhaus bringen lassen. Als Palliativmedizinerin glauben Sie, dass er besser zu Hause aufgehoben ist. Was tun Sie dann in so einem Fall?
Ehrlich sein. Also in dem Fall, den Sie beschreiben, der hat mich auch viele Nerven gekostet und da habe ich auch lange mit mir selbst gerungen. Aber da hat mir geholfen, ehrlich zu sein mit diesem Mann und zu sagen, passen Sie auf, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen in die Klinik, man setzt Ihnen ein paar Stents ein oder man macht was auch immer. Man macht auf jeden Fall mal Diagnostik und guckt. Und dann kann es sein, dass Sie möglicherweise wieder nach Hause gehen und diesen Herzinfarkt irgendwie überstehen. Oder aber Sie machen nichts und Sie bleiben zu Hause und wahrscheinlich werden Sie dann über kurz oder lang an diesem Herzinfarkt und an seinen Folgen versterben. Der Patient war dankbar für meine Ehrlichkeit und hat diese Optionen alle gegeneinander abgewogen und hat dann gesagt, wissen Sie, ich bin schwer krebskrank, Familienangehöriger von mir hatte die gleiche Krebserkrankung. Ich habe gesehen, wie elendig der verstorben ist. Ich will das nicht. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mal so eben schnell an diesem Herzinfarkt zu versterben, dann nehme ich diese Möglichkeit wahr. Es war für mich nicht ganz einfach. Ich bin auch ausgebildete Notfallmedizinerin. Natürlich, mein erster Impuls war Sauerstoff, Medikamente, ab in die nächste Klinik, ins nächste Herzkatheterlabor. Aber ich habe den verstanden. Ich habe dann gesagt, okay, gut, dann bleiben Sie zu Hause. Das ist natürlich nicht nur ein Gespräch. Ich habe dieses Gespräch mehrfach geführt, weil natürlich in mir dann auch immer wieder dieser Gedanke, ach, vielleicht war das jetzt falsch, vielleicht hat er das nicht ganz richtig verstanden, was du gesagt hast. Das war ein sehr intelligenter Mann, der hat das beim ersten Gespräch schon verstanden gehabt. Ich glaube, ich habe dreimal mit ihm gesprochen, ihm das dreimal erklärt, wie das ist. Der hat dreimal gesagt, nein, ich bleibe zu Hause. Und er ist dabei geblieben.
Und das war gut so.
Das war, Also im Nachhinein denke ich, das war perfekt. Der hat das alles richtig gemacht. Und er hatte auch, er und auch die Angehörigen hatten die Nerven, das so durchzustehen. Ich weiß nicht, ob ich nicht, ich glaube, wäre das jetzt mein eigener Vater gewesen. Ich weiß nicht, ob ich selbst, obwohl ich ja dieses Wissen habe, den zu Hause gelassen hätte. Das kann ich nicht sagen.
Als ich dieses Gespräch vorbereitet habe und Ihr Buch gelesen habe, da habe ich gemerkt, dass ich einen inneren Respekt habe, dass ich es gar nicht so einfach finde, über diese Themen zu sprechen. Ich fand es deswegen nicht so einfach, weil immer, wenn man sich damit beschäftigt, dann denkt man ja auch, ich könnte das ja auch sein. Also man beschäftigt sich ja auch immer mit dem eigenen Tod bei dieser Thematik. Was ich ganz erstaunlich fand, dass man in Ihrem Buch sogar lachen konnte.
Also ich fände es ja auch schade, wenn wir auch bei unserer Arbeit gar nicht lachen könnten. Und wir lachen viel und wir lachen auch mit unseren Patienten. Wir lachen nicht über sie, das ist natürlich ein eklatanter Unterschied. Aber wir lachen mit ihnen. Und es gibt immer wieder Geschichten, die sind einfach so skurril. Und gerade am Ende des Lebens, da kommt so viel zusammen. Da kriegt man in komprimierter Form diesen Menschen präsentiert mit all seinen Marotten. Wieso sollten die denn weggehen, nur weil dieser Mensch jetzt stirbt? Das ist immer noch der gleiche Mensch. Und wir haben ganz oft ganz skurrile Erlebnisse und auch wirklich auch schöne Erlebnisse. Und die Leute, die freuen sich auch, wenn man da eben nicht so traurig vor ihnen sitzt und sagt, gut, sie sterben jetzt, was können wir denn noch für sie tun? Sondern wenn man auch authentisch ist und ehrlich und so wie wir alle halt sind, da auch reingehen und auch mal lachen oder auch mal vielleicht was Erheiterndes sagen. Und manchmal, die Leute sind ja auch nicht so. Die sind ja auch in der Regel, die haben sich ja schon mit ihrer Krankheit auseinandergesetzt. Und die wenigsten sind, gibt's auch, aber die wenigsten sind wahnsinnig depressiv und traurig, sondern die sagen das auch, dass ihnen der Humor hilft, ihnen selbst auch. Die reißen dann die derbsten Witze. Ich finde das eigentlich schön. Ich bin auch dankbar drum.
Wie hat Ihre Arbeit Ihre Einstellung zum Tod verändert?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, dass nach dem Tod irgendwas kommt. Aber desto mehr Menschen ich habe sterben sehen, desto mehr glaube ich, dass da einfach nichts ist. Dass da einfach jemand das Licht ausschaltet und dann ist es vorbei. Und ich hatte mir immer gewünscht, dass es umgekehrt ist, dass desto mehr Menschen ich sehe, die sterben, dass ich dann ein Gefühl dafür bekomme, da ist noch was, da bleibt was, das geht irgendwie weiter und vielleicht kommt es irgendwann nochmal. Aber im Moment, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass es dann einfach irgendwie vorbei ist.
Dass es nicht vorbei ist, diese Erkenntnis müsste dann woanders herkommen, jedenfalls nicht aus den Erlebnissen, die Sie da haben bei den Sterbenden.
Wahrscheinlich.
Also es müsste ja. Ein Glaube müsste da sein.
Ja, das ist richtig. Ich bin nicht so erzogen worden, ich bin also kein gläubiger Mensch. Von daher, ich wüsste jetzt nicht, wo das auf einmal so herkommen soll. Also ich habe da eine sehr humanistische Einstellung und denke, dass man die Zeit, die man hier hat, dass man das Beste draus machen sollte. Aber ich muss Ihnen auch sagen, dass wenn ich Menschen finde, die in ihrem Glauben, Menschen betreue, die in ihrem Glauben so fest verankert sind, das ist total schön. Ich empfinde das auch als schön. Das ist so tröstlich. Die Leute sind so, die gehen da ganz anders ran. Die sterben auch viel leichter, wenn ich das so sagen darf, weil die für sich wissen, nee, das ist nicht einfach vorbei. Und das hat für mich auch was Tröstliches. Aber man sagt ja, dass sowas dann mit dem Alter dann wieder so zunimmt. Auch dieser Gedanke daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich hoffe darauf, dass das bei mir genauso sein wird, dass ich das dann auch dieses Alter noch erlebe, wo sich auch bei mir vielleicht die Gewissheit zeigt, dass oder diese Überzeugung kommt, dass da noch was sein muss.
Vielen Dank, Hanna Haberland, für das Gespräch, für Ihr Buch und für Ihre Arbeit.
Danke Ihnen.
Das Buch nenne ich nochmal, es ist im Eden Verlag erschienen. Letzte Begegnungen, eine Palliativärztin erzählt. Es kostet 14,95 €. Wir hören zum Schluss die Beatles. Sie haben sie ausgewählt, Strawberry Fields Forever.
Ja, ich glaube, da muss man eigentlich fast gar nichts zu sagen. Es ist einfach ein schönes Lied und das passt wahrscheinlich zu jeder Gelegenheit.
Finde ich auch. Das war das Gespräch im Kulturradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Lydia Lange.
Forever.